Click and Rush Episode 19. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf TikTok und auf Blue Sky.
Ich bin @JorimHebel auf genau denselben Plattformen. Genau, ja.
Ich glaube, wir müssen frohes neues Jahr wünschen. Ich glaube auch, dass laut Knigge ist der 8. das letzte Datum. Wir nehmen ausnahmsweise am Mittwoch auf, also nicht wie gewohnt am Dienstag, das werdet ihr aber schon bemerkt haben. Und ich meine, dass es immer noch okay ist, am 8. ein frohes, gesundes und zufriedenes neues Jahr zu wünschen und danach nicht mehr. Ich muss das nochmal nachschlagen, wie es ist, aber ich meine, dass dem so ist.
Ich kann ja mal googeln, wie lange darf man frohes neues Jahr wünschen? Warte, bis Mitte Januar heißt's. Kann ungefähr bis Mitte Januar gewünscht werden. Ist der erste Artikel, der da steht. Aber ich habe es auch mal gehört. Es gibt wohl irgendwie so ein Datum bis zum 8. Ja. Da sich die meisten Menschen erst ab dem 8. Januar beruflich wiedersehen, ist das durchaus noch angebracht in der zweiten Januarwoche. Also genau in diesem Sinne, frohes neues Jahr. Wie sagt Kevin? Und ein glückliches neues Jahr, du widerliches Stinktier. Oder wie sagt er? Irgend so ähnlich. Sagt der Typ bei Filthy Animals.
Oder, also wir Journalisten sind ja bekannt dafür, dass wir immer das Erste nehmen, was Google uns anzeigt. Deswegen belassen wir es mal dabei. Ich hab eine andere Quelle. Die Kniggetrainerin Babette Gott sagt, bis zur zweiten Januarwoche angebracht.
Ja, siehst du. Hast du eher gerecht? So. Ich habe ja gerade gesagt auch, oder? Ich habe es gesagt.
Bis ja, zum quasi. Januar. Genau,
ja. Ja, quasi. Ist egal. Also wir werden es überleben. Ich glaube, ihr werdet uns nicht köpfen dafür. Aber da ihr natürlich mit dem Knigge ins Bett gehen, kann es gut sein, dass ihr uns doch schreibt, hey du Schwein, wie kannst du es wagen? Okay.
Ja, wir sind halt dann Ungusteln. Ist ja klar.
Sehr.
So, wir sind mittendrin in der Pokalpause und vor der Player Break. Das heißt, es wird jetzt dann eine Entwöhnung geben von Click and Rush die nächsten Wochen, es sei denn, ist ja auch klar, wenn was passiert irgendwie auf den diversen Märkten, was jetzt bahnbrechend wäre, könnte es schon sein, dass ihr uns vielleicht mal irgendwann auf Instagram live seht oder. Ihr wisst schon, die üblichen Dinge. Ich dachte auch, ehrlich gesagt, wir müssen heute schon über was sprechen, so wie die Dinge am ich weiß gar nicht, wann das war, Montag oder Dienstag liefen bei West Ham United, aber es habe ich mal geguckt, die posten immer noch schön irgendwelche anderen spaßigen Sachen, während der Rest der insbesondere englischen Journalie logischerweise schon fleißig darüber berichtet hat, dass Graham Potter da übernimmt und dass Julian Lopetegui auch schon Bescheid weiß und vom Verhältnis von Tim Steiten zu Julian Lopetegui und so weiter und so weiter. Ergo, da müssen wir, glaube ich, als erstes vorbeibiegen, wie die Dinge aussehen, wie wir sie einschätzen und was vielleicht auch richtig und was falsch ist, vermutlich. Also zunächst mal, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nichts passiert bei West Ham in Sachen Trainer. Ich würde tippen, dass die Player Break einigermaßen verführerisch ist, aber wir können es ja herbeten und herleiten, weil ich bin auch überdurchschnittlich oft gefragt worden in den letzten paar Tagen auf sozialen Netzwerken, warum denn Lopetegui überhaupt noch den Job hat und so weiter. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch mal ein bisschen Grundlagenarbeit hier betreiben.
Ja, ich lese, dass es heute soweit sein soll. Steht halt 9 Uhr in der Früh da, aber ja, okay. Also steht da, dass es soweit sein soll. Christophe Galtier gilt auch noch als aussichtsreicher Kandidat und Paulo Fonseca angeblich auch, aber es wird, also mit Graham Potter wird verhandelt gerade und mit Graham Potter hat auch schon ein Angebot vorliegen, das habe ich gelesen, also er hat wirklich ein Vertragsangebot vorliegen.
Ja, also die Bilder sind ja, glaube ich, auch jetzt durchgesickert, dass Tim Steiten sich mit Graham Potter getroffen hat in einem Hotel. Jetzt muss das nicht zwingend was heißen, weil das ist ja genau also woher wir kommen, dass wir gesagt haben, oder vielleicht müssen wir es nochmal vorher sagen. Es gibt da einen Besitzer, das wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr hier öfter zugehört habt, das haben wir auch, glaube ich, schon mal so erklärt, in David Sullivan, der oldschool ist. Um es mal vorsichtig auszudrücken, und der aber very hands-on ist, also der nicht irgendwie sich aus dem Tagesgeschäft verabschiedet hat und einfach mal jemanden machen lässt, sondern im Gegenteil, der denkt nach wie vor, der muss, ist sehr, sehr nah dran, hat nach wie vor ist früh geboren und denkt auch, dass er nicht mehr allzu lang hat, um West Ham aber nochmal unter den Big Six zu sehen. Das war immer das manchmal auch zu häufig erklärte Ziel von ihm. Und das war immer jemand, der ja sehr stark mit besprochen hat und gestaltet hat, dass haben wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt, mit dem Rat zweier Spielerberater. Deswegen ist auch der ein oder andere etwas komische Deal zu erklären und auch die ganze Sam Allardyce-Chose, falls ihr euch erinnert, zum Beispiel zu erklären. Und dieser Sullivan war nie hundertprozentig davon überzeugt, dass es richtig ist, David Moyes ein zweites Mal nicht weiter zu verpflichten, in dem Fall ja, also nicht zu entlassen, aber zumindest nicht weiter zu verpflichten. Dann gibt es den anderen Flügel, der etwas zukunftsorientierter ist, der den West Ham United Football Club in die nächste, in die Gegenwart führen soll. Und nicht mal in die Zukunft, sondern nur in die Gegenwart, was so Infrastruktur betrifft, was Scouting, Recruitment und so weiter betrifft, dem halt oder für den Tim Steiten verpflichtet worden ist. Und jetzt will ich nicht sagen, dass es ein reines Gegeneinander ist, es wäre zu viel, aber ich glaube, dass da schon unterschiedliche Strömungen in dem Verein wahrzunehmen sind und in der Realpolitik bedeutet es halt, dass beide Lager aber stattfinden müssen. Deswegen ist manchmal auch der ein oder andere Deal nicht so ganz nachvollziehbar und deswegen ist auch nicht so ganz nachvollziehbar, warum es am Ende Lopetegui geworden ist. Ich denke, ohne es zu wissen, aber ich denke nicht, dass Tim Steiten Julian Lopetegui hundertprozentig verpflichtet hätte, sondern der wäre wahrscheinlich mit dem Ruben Amorim Deal gestorben, tippe ich mal.
Ja.
Und wir haben ja schon erklärt, und das ist ja auch durchgesickert inzwischen, dass David Sullivan aber ganz gerne einen Trainer mit Premier League Erfahrung gehabt hätte. So, und ich glaube, das ist mal so als Grundvoraussetzung ganz wichtig, das zu verstehen. Und jener Sullivan entscheidet manchmal auch etwas gefühlsorientierter und weniger faktenorientiert und entscheidet aber manchmal auch so aus, wie soll man sagen, persönlicher Eitelkeit, ist wahrscheinlich das richtige Wort. Er wollte halt einfach nicht den nächsten Trainer relativ früh entlassen und hat deshalb den klaren Wunsch geäußert, wir machen mal mit dem weiter, solange es geht, sozusagen. Und immer nur unter der Prämisse, dass wenn irgendwas ganz Schlimmes passieren würde, dann würde er ihn entlassen. Ansonsten würde er auf jeden Fall dem Trainer mal gerne bis Weihnachten geben wollen. Das klingt jetzt erstmal so, als würde der die Dinge aufhalten. Das ist ja eigentlich erstmal was Hehres, wenn man sagt, man möchte jemanden verpflichten und dann gibt man ihm auch eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht, ob das sinnhaft ist, wenn man sich die Ergebnisse und das Fortkommen der Mannschaft anschaut, basierend auf dem Kader. Aber so ist es nun mal. Das bedeutet wiederum, dass es nicht zwingend richtig sein muss, nur weil sich Tim Steiten mit Graham Potter trifft, heißt es noch, und vielleicht sich auch einigt mit dem, ja, oder beide grundsätzlich übereinander kommen, dass sie dieselbe Vision für den Verein oder für die Mannschaft hätten, muss das noch nicht zwingend heißen, dass David Sullivan dann auch den Haken dahinter macht, A, Lopetegui abzufinden oder weiter zu bezahlen, je nachdem, oder grundsätzlich mal den Aufgaben zu entheben und gleichzeitig Graham Potter reinnimmt. Fürchte ich zumindest. Und dann gab es ja auch die Berichte, ich glaube von der Daily Mail, vielleicht war es auch The Mirror, müsste ich jetzt, aber einer von beiden auf jeden Fall, die gesagt haben, auch die Zukunft von Tim Steiten ist entsprechend unsicher. Mein Reim darauf wäre wiederum, dass vielleicht David Sullivan sagt, ich will den eigentlich nicht loswerden, weil ich nicht möchte, dass mir der zweite Trainer zu Lasten gelegt wird. Dann wäre ich einfach beide los, weil ich bin eh nicht so richtig überzeugt von Tim Steiten und seiner Idee und dann nutze ich doch dieses sportliche Nicht-Funktionieren gleich mal aus, werde Tim Steiten los und Lopetegui und gehe dann halt in die neue Richtung. Das ist jetzt ein bisschen klar, verschwörungstheoretisch, ist mir schon klar, aber nur,
damit mal du mal wisst.
Wie, ja, so ist was mal.
Das war's mal dazwischen.
Und genau, in dem Sinne, also das ist nicht ganz leicht, das Ganze so aufzulösen. Das ist in dem Fall nicht schwarz oder weiß, sondern ich glaube, da gibt's ganz viel Diplomatie zu leisten, um den Fußballclub in die richtige Richtung zu führen.
Ja, vor allem, also jetzt glaube ich, ich fange jetzt mal von vorne an. David Sullivan ist ein über 70-jähriger Mann, der sein Geld in der Pornoindustrie gemacht hat. Pornobilder, Magazine verkauft, Filme verkauft, bla 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 bla. Also ihr könnt euch ja ungefähr schon mal vorstellen, was ist das für ein Typ. Jetzt hat er einen Fußballverein und ihr wisst ja auch, wie viel Geld dieser Verein in den letzten Jahren ausgegeben hat und was daraus geworden ist. Es ist ein Verein, der peu à peu seinen Wert steigert, weil die ganze Premier League steigert und sie bleiben in der Liga und sie sind natürlich auch mit dem Stadion, sie sind mit der Historie, mit dem Namen und so weiter und so fort. Schon ein Verein, der dann ja auch mit den jüngsten Erfolgen, die sie hatten, mit so Top 6 Platzierungen, mit der Conference League Sieg, bla bla bla. Es ist ja schon mittlerweile ein Verein, auch mit Declan Rice, den sie entwickelt haben und so weiter und so fort, schon ein Verein geworden, der ja eine gewisse Attraktivität bekommen hat. Oh, so, jetzt ist die große Frage, kann David Sullivan was dafür oder nicht? Ist er derjenige, der das Ganze initiiert hat, oder hat er einfach nur Glück gehabt, oder haben andere das erarbeitet und er ist einfach nur der Chef, der den Sanctus drunter setzt? Ist es egal? Faktisch, West Ham ist ein mittlerweile großer Verein, klar. So, ich habe mir auch mal rausgeschrieben, was zum Beispiel war, in den Jahren unter David Moyes noch, die hatten keine guten Facilities, also keine Trainingsmöglichkeiten, dann wurde gearbeitet, aber das war eine Katastrophe. Die haben teilweise gescoutet auf YouTube und so weiter und so fort, weil sie einfach nichts hatten, weil einfach Sullivan ein Oldschool-Typ ist und der Verein ist einfach, der wirkt nach außen, glaube ich, verhältnismäßig modern, das will ich damit sagen, und der wirkt verhältnismäßig gut aufgestellt, das will ich damit sagen. Aber inhaltlich und innerlich muss da noch viel gemacht werden. So, jetzt haben die natürlich mit David Moyes auch wieder so einen Oldschool-Trainer geholt. Wir haben gelernt in den letzten Jahren, es funktionieren eigentlich nur Engländer. Also Spieler auch aus England, die funktionieren eigentlich immer besser. Sie entwickeln aber trotzdem irgendwie Spieler aus anderen, Regionen, die funktionieren eher weniger und so weiter und so fort. Es gibt eine Menge zu tun in diesem Verein. Ihr merkt, da ist eine Menge los. So, jetzt kommt da einer wie David Sullivan, der kriegt gesagt, David Moyes ist nicht mehr up to date, ist nicht mehr state of the art. Er sagt, gut, dann holen wir Tim Steiten, der soll das machen, der soll das Ganze ein bisschen progressiver gestalten und so weiter und so fort. Der versucht das auch, aber Sullivan ist halt ein Oldschool-Typ. Das heißt, er ist ein Oldtimer-Fahrer und ihr stellt dem den neuesten Tesla hin. Der fährt gut, das weiß er auch, aber er wird mit dem Ding nicht warm. So ungefähr ist es. So könnt ihr es euch ungefähr vorstellen. Jetzt hat Steiten das große Problem natürlich irgendwo, glaube ich, so hört man das immer im Umfeld, dass er was machen will. Sullivan sagt, naja, aber vielleicht könnte man es auch so und so machen. Dann sagt Sullivan wieder, wir könnten es auch so und so machen. Und Steiten sagt, man könnte es auch so und so machen. Da gibt es mehrere Flügel. Wie gesagt, also ich nenne jetzt Steiten und diesmal mal als für die Flügel dastehend. Und dann ist natürlich in diesem Verein irgendwo eine Unwucht, das ist ja klar. Also wir haben es ja gehört, es wurde ja mit Ruben Amorim gesprochen und im Endeffekt wurde es dann Lopetegui. Das ist natürlich Weltenunterschied, weil der eine ist junger, progressiver Trainer, ob der jetzt herausragend ist, wie er bei Manchester United der momentan gerade performt, ist ja auch diskutabel, aber es ist egal, auf jeden Fall ist es ja eine ganz andere Trainergattung als Lopetegui. So, dann wurde sich darauf geeinigt, man holt jemanden, weil Sullivan halt gesagt hat, ich will jemanden mit Premier League-Erfahrung. Du holst jemanden mit Premier League-Erfahrung, der ist da und du weißt ja, und das muss man ja schon sagen, und da waren wir auch überrascht, Uli und ich, du weißt ja bei Lopetegui, was du bekommst. Du kriegst einen knorrigen Typen, der spricht mit den Spielern nicht, was wir auch schon, ich habe es in den Spielen schon mal gesagt, die Fälle sind ja wirklich da, also ja, es gab einen Streit mit Todi Bo, es gab einen Streit mit Kudus in den Halbzeitpausen, er spricht mit dem einen oder anderen Spieler nicht, mit Wan-Bissaka spricht er nicht und so weiter und so fort, Spieler, die das aber bräuchten. Das heißt, er ist ein knorriger Typ, aber du weißt, was du bekommst von Lopetegui. Das Ding ist aber, dass Lopetegui jetzt andere Sachen macht, als alle sich erwartet haben. Nämlich er wechselt rum, tauscht das System, macht da mal was anderes, macht da mal was anderes, macht hier mal was anderes, wechselt da rum, blablabla, kommt mit einer ganz anderen, oder mit einer leicht anderen Spielidee, als eigentlich ausgemacht war und so weiter und so fort. Und plötzlich sagen alle, hä? So, jetzt ist es so, dass natürlich irgendwo der sportliche Erfolg so weit ist, dass du sagen müsstest, wir entlassen den jetzt. Jetzt ist aber das Ding, du hast natürlich jetzt drei verschiedene Lager, die drei verschiedene Arten und Weisen haben, damit umzugehen. Der eine sagt, es muss moderner werden und ich habe aber einen Trainer holen müssen, in Anführungszeichen, der etwas älter ist, der etwas konservativer ist, und der macht aber nicht das, was ich will. Der andere, der alte Boss, in Anführungszeichen, der sagt, ja, wir wollten doch progressiver werden und jetzt habt ihr das mit eurer Progressivität, hat ja auch nicht funktioniert. Naja, aber es war ja nicht wirklich progressiv, weil die mussten ja einen anderen holen, die haben einen anderen geholt am Ende, als eigentlich die Idee war. Bei den Spielern genau dasselbe, könnt ihr euch auch so vorstellen. Der eine sagt so und so, der andere sagt so und so. Und dann kommt natürlich irgendwie mal was zusammen in der Gemengelage, dass eigentlich viele, viele Kompromisse geschlossen worden sind und eigentlich keine der drei Parteien, Lopetegui, dann Team Steiten in Anführungszeichen, Team Sullivan, keiner ist von dem anderen irgendwie zufrieden, aber keiner hat vom anderen auch 100% das bekommen, wofür der andere richtig bekannt ist und worin der andere richtig gut ist. Und das, glaube ich, ist das große Problem bei West Ham, dass der eine halt jetzt momentan sagt, naja, ich schmeiß den jetzt nicht raus, weil wen wollen wir denn dann holen und so weiter und so fort. Und der andere sagt, naja, ich muss ihn aber eigentlich rausschmeißen, weil sportlich geht's nicht weiter. Und es war sowieso nie hundertprozentig mein Typ. Und der Trainer sagt, naja, ihr habt mir ja auch nicht gesagt, was ihr wollt, so quasi. Ihr seid ja auch nicht all in gegangen. Deswegen, ich kann es schon verstehen. Auf die Mannschaft denkt sich, der spricht nicht mit uns. Und ist ein knorriger Typ und will von uns Dinge, die wir nicht können und die wir auch nicht wollen. So, jetzt haben wir da, das ist das große Problem. Die sind zu gut, als dass die jetzt irgendwie 17. wären oder so. Aber es ist trotzdem natürlich so, dass man sagen muss, man merkt ja, da ist was im Argen. Und es passt nicht wirklich zusammen. Und jetzt ist halt die Frage, raufen sich die beiden sportlichen Verantwortlichen zusammen oder die beiden Teams da zusammen und sagen, okay, wir probieren es auf eine andere Art und Weise und nehmen jetzt einfach mal was anderes, oder sagt man halt, alle drei Parteien trennen sich. Das kann ja dann auch am Ende des Tages rauskommen. Fakt ist, Sullivan gehört der Verein und so ist es nun mal. Jetzt kann man sagen, das ist ja auf der einen Seite, findet ihr das deutsche System besser, dass das nicht einem gehört. Fakt ist, Sullivan hat den Verein ja doch durch die Krise geführt, das muss man sagen, er hat immer wieder Geld reingepumpt, ob jetzt an den richtigen Orten, ob die richtigen Spieler, ist eine andere Diskussion, aber mit Corona, ihr merkt ja, Deutschland ist anders durchgegangen als in England, weil die Besitzer einfach die Zeche gezahlt haben, das hat er getan, und dementsprechend ihm gehört der Verein, ihm liegt der Verein am Herzen, aber, und das wisst ihr ja auch, wie es ist, und ihr seht es ja auch, er ist halt hands-on, wie Uli gesagt hat. Das ist jetzt keiner, der sagt, hey, ich gebe das Geld, aber ich stelle mir jemanden ein, der cool ist, der das macht für mich, sondern er geht dann schon rein und sagt, hey, pass mal auf, also so ein Steiten zum Beispiel bei Brentford oder so, ja, okay, wahrscheinlich perfektes Beispiel, oder ein Steiten bei Brighton, ja, wo einfach der Besitzer sagt, hey, mach du mal, du bist das Brain, aber ich habe die Idee und du führst die daily base, on a daily basis aus. Dafür ist Tim Steiten ja eigentlich der richtige Mann. Und nicht für, okay, jetzt machen wir es hier mal progressiv und dann kommt der Alte und sagt, ja, jetzt pass auf, ich habe hier noch einen Commodore im Keller, der wäre doch auch cool. Dafür ist Steiten einfach nicht der Typ. Ist ja klar, ist schwierig für den. Und es ist aber auch schwierig für Sullivan, kann ich auch nachvollziehen, dass der halt sagt, ich bin eigentlich oldschool und jetzt kommen die mir hier mit Laktattesten hier, dummes Beispiel, weil Laktattest ist ja schon überall state of the art, aber ihr wisst, was ich meine, mit Datenscouting und mit irgendwelchen Zahlen, und dann sagt der, den habe ich noch nie gesehen und den kenne ich nicht und wieso sollte ich Geld ausgeben für den, weil ich habe den noch nie gesehen und ich weiß nicht, was der kann, und meine englischen Freunde, mit denen ich einen saufen gehe am Wochenende, die kennen den Spieler nicht, die wissen nicht, wer das ist, wer ist denn dieser so, ja, das ist ja klar. Und das ist, glaube ich, die Gemengelage bei West Ham. Da muss sich halt einiges jetzt gerade finden. Eigentlich, das weiß man, glaube ich, mittlerweile, das weiß man ja inzwischen, dieser Verein ist in einem Umbruch, in der Umbruchsituation. Ein paar Spieler sind aber jetzt progressiv geholt worden, ein paar Spieler sind oldschool geholt worden. Und du dokterst ja eigentlich wieder dann quasi, flickst ja wieder bloß die Löcher. Und das kann halt einfach momentan, ja, nicht so florieren, als wenn du einfach sagst, pass auf, wir machen jetzt dies, das und jenes und gehen in eine klasse Richtung. Vereine wie zum Beispiel Brighton und Brentford sind über ihnen. Überlegt mal, warum. Weil die halt einfach konsequent, Bournemouth übrigens auch, sehr gutes Beispiel auch, kleinere Vereine, bei denen gibt es eine klare Haltung, wir arbeiten progressiv, wir haben einen klaren Plan, wie wir progressiv arbeiten, wir scouten kleinere Märkte, wir kaufen die, wir bilden die aus, wir holen uns Spieler, die passen zu der Idee des Trainers, wir haben eine Philosophie, die ist drüber gestellt, wir holen uns Spezialisten, die helfen uns unser Spielsystem auf, wir müssen nicht Cristiano Ronaldo verpflichten, sondern wir verpflichten einfach einen schnellen Außenspieler, der das kann, was er macht, und dann soll der am Ende die nächste Situation einleiten und dann übernimmt der nächste Experte. Und das ist die Idee dieser kleineren Vereine. Bei West Ham ist das schon noch die Idee, sie wollen schon noch so ein bisschen die Stars holen, auf der einen Seite dann doch wieder nicht und so weiter und so fort. Der eine will progressiv und will eher datenbasiert junge Spieler holen, der andere will eher ältere Spieler holen, die er kennt, und will aber trotzdem irgendwie das ganz große Geld raushauen, und die ausländischen Stars sind ihm auch irgendwie fremd, der Trainer spricht mit keinem von allen und so weiter und so fort. So ist das Problem. Und jetzt sehen wir, sie sind 14. und jetzt kommt ja neuerlich dazu, sie werden abgeschossen. Das war ja jetzt eine Zeit lang mal nicht so, sondern sie haben jetzt wirklich große Probleme mittlerweile in der Liga und kriegen jetzt echt auch mal die Hucke voll. Und dann ist ja klar, dass du irgendwann mal sagst, wir müssen uns entscheiden. Der eine wird wahrscheinlich sagen, wie Uli gesagt hat, ja, ich finde den Trainer eigentlich ganz cool, weil der ist ungefähr mein Jahrgang. Und der andere sagt, das ist nicht mein Typ, weil das ist nicht mein Jahrgang. Und dann kann es halt schon so sein, dass der eine halt sagt, ich hätte den gern eher los als den andere oder wie auch immer. Und dann ist es halt jetzt einfach im Endeffekt so, kann ich auch verstehen, dass du, es gab ja wohl schon eine Pressekonferenz, die eingeleitet worden ist oder vorgestellt worden ist, und im Endeffekt hat es nicht funktioniert oder beziehungsweise ist die abgesagt worden, weil sie noch nicht den Nachfolger parat haben, weil jetzt gerade mit Graham Potter gesprochen wird. Und das ist, muss man jetzt ganz klar sagen, Graham Potter ist, dann können wir ja wirklich auch den Bogen dann spannen und im Endeffekt zusammenführen, Graham Potter ist ein Engländer und Graham Potter ist dem Besitzer bekannt. Und trotzdem ist er progressiv, einigermaßen. Ja, also, ihr kennt ihn ja, ja, der Tease bei Chelsea nicht funktioniert. Deswegen sage ich einigermaßen, weil ja, das glaube ich, hat euch wahrscheinlich auch ein wenig den Stecker gezogen, ob dieser Person. Trotzdem muss man sagen, er ist ein sehr, sehr guter Trainer. Er ist ein Engländer, jeder kennt ihn. Ich glaube, dass Sullivan mit ihm komplett all-in gehen würde, bin ich mir ganz sicher. Und das ist halt jetzt die große Hoffnung, dass Steiten und Potter arbeiten können und Sullivan zu allen so viel Vertrauen hat, dass er sagt, geil, so machen wir das. So können wir progressiv in die richtige Richtung gehen und der Trainer zieht auch mit. Und dann, glaube ich, gibt es vielleicht auch ein Machtgefüge, in Anführungszeichen 2-1, dass die beiden sagen, Besitzer, wir müssen das machen. Und das ist die Hoffnung, die ich für West Ham habe. Ich halte sehr viel von Tim Steiten, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Mann. Ich glaube, dass der schon auch wusste, dass West Ham halt ein schwieriges Pflaster ist, weil der Besitzer halt einfach oldschool ist. Trotzdem ist England natürlich ein cooler Markt und ist die Premier League überragend und das musst du machen. Und dementsprechend hoffe ich wirklich, dass Potter und Steiten, glaube ich, können miteinander. Das bin ich mir fast sicher, dass das eine Wellenlänge sein wird, weil die Fußball, glaube ich, ziemlich ähnlich denken und passt auch zusammen. Und trotzdem passt der aber auch irgendwie, weil er Engländer ist und ja, jetzt auch nicht mehr jetzt 27 ist oder so. Passt Potter, glaube ich, auch ganz gut zu Sullivan. Das ist auch ein geschickter, intelligenter Typ, sodass ich hoffe, dass es besser passt als Lopetegui. Für mich persönlich hat Lopetegui niemals gepasst. Ich habe das ja damals schon gesagt, ich mag diesen Trainer einfach nicht. Das ist jetzt eine harte Formulierung, ich weiß, aber ich finde, der ist einfach oldschool. Ich finde, dass der spricht mit den Spielern nicht. Der hat eine Philosophie, die ist leicht spanisch. Irgendwie dann auch wieder gar nicht, wo du dir manchmal denkst, hä? Und dann kommt jetzt auch, wie gesagt, spricht mit den Spielern nicht, spricht mit den Medien auch gar nicht, ist ein knorriger Typ, lässt die Spieler sitzen, hat plötzlich dann einfach wild rumgewechselt. Es hat einfach von A bis Z keinen Sinn gemacht und er ist ein sehr, sehr sturer, eigensinniger Bock irgendwie. Der mag vielleicht mit Sicherheit bei so einem spanischen, ja, bei so Sevilla, so diese Höhe, mag das funktionieren, weil die Leute halt sagen, der war bei Real, der war spanischer Nationaltrainer, das kann funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass bei West Ham irgendjemand hüpft, wenn der Name Lopetegui fällt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Plus, er wollte bei den Wolves sehr, sehr viel Einfluss, den hat er nicht bekommen, zu wenig. Und ich glaube, dass ihm der Einfluss bei West Ham auch zu wenig ist. Deswegen, glaube ich, kann ich mir gut auch vorstellen, dass der sagt, wisst ihr was, dann macht doch euren Scheiß alleine. Also ich kann in allen drei Positionen Sinn verstehen, was die vorhaben, und ich kann aber auch in allen drei Positionen sagen, es passt nicht. Weil, wie gesagt, nochmal, der Trainer passt zu gewissen Leuten nicht. Der progressive Sportdirektor ist in einer Umgebung, die einfach zu oldschool ist, und der Oldschool-Besitzer hat sich Leute geholt, die ihm wahrscheinlich ein bisschen zu progressiv sind, und er kommt nicht mehr hinterher. Deswegen, so, glaube ich, ist die Gemengelage einigermaßen erklärt. Uli, du darfst mich gerne verbessern, wenn ich da irgendwas durcheinander gebracht habe. Aber ich hoffe, ich habe das Bild einigermaßen zeichnen können.
Nee, ich glaube, so ist es auch. Es ist halt wie immer, ist ja nicht immer alles total so, der eine gegen den anderen.
Genau.
Sondern wahrscheinlich sind die in manchen Positionen gleich auf, in manchen wieder nicht. Dann gibt es mal Tage, es ist ja keinem daran gelegen, dass Lopetegui unbedingt gehen muss, nur weil er Lopetegui ist, sondern wahrscheinlich würden sich auch die Leute, die im Verein nicht so überzeugt sind von ihm, trotzdem wünschen, dass man eine Serie hinlegt und plötzlich Siebter wäre. Gab ja auch mal zumindest ein paar Ergebnisse Anfang Dezember, als man gedacht hat, ja, okay, es geht zumindest in die richtige Richtung. Hat er auch mal länger am Stück das Gleiche gespielt. Jetzt geht's wieder los mit den sämtlichen Umbauten, und gegen City war es ja wieder eine extreme Umbaumaßnahme, die dann kein Stück gefruchtet hat, was ja auch Teil des Vorwurfs ist bei einer ohnehin schon verunsicherten Mannschaft. Man muss fairerweise auch dazu sagen, die haben verletzungsbedingt natürlich auch ein paar Probleme gehabt. Erst Füllkrug weg, dann Antonio weg, zwischenzeitlich auch mal beide weg. Und schon immer trotzdem noch einen ziemlich alten und zum Teil auch nicht ausgewogenen Kader und so weiter und so weiter. Also ich finde schon auch, bislang kann man nichts richtig Positives zu Lopetegui sagen. Und ich würde tippen, dass Graham Potter eine Art Kompromiss wäre, mit dem beide Lager innerhalb des Vereins leben können, weil er ist Engländer, hat eine gewisse Erfahrung auch in der Liga, bei zwei Vereinen, hat auch schon bei einem größeren gearbeitet und ganz schön Chaos mitbekommen sozusagen, auch medial einfach viel Aufmerksamkeit, viel Abneigung auch ihm gegenüber, und auf der anderen Seite dann aber jemand, der auch zukunftsorientiert sozial denkt, der glaube ich eine gute Ansprache hat für sensible Spieler, der aufgrund seiner Stationen ja auch in Skandinavien vieles einfach gesehen hat und schon früh kreativ geworden ist, auch bei Brighton wahrscheinlich sehr viel mehr von dem gesehen hat, was Tim Steiten für the right way hält sozusagen. Das heißt, soll ja so sein, Fabrizio Romano hat das jetzt auch vermeldet, dass der erste Vertragsentwurf bei Graham Potter sei, wenn der erste wird selten angenommen, aber das geht in der heutigen Zeit ja, man muss ja da nicht mit Brieftaufen beauftragen, sondern wahrscheinlich relativ schnell zurückgehen, was er möchte und was nicht, und wäre also nicht unmöglich, dass es dann heute Abend schon durchsickert, wahrscheinlich als perfekt, und morgen dann vermeldet wird, zum Beispiel, wäre jetzt nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Einwände. Ich würde das auch machen. Wenn ich als West Ham Graham Potter kriegen könnte, würde ich es versuchen wollen. Also
Next question.
Fehlt dir schon.
Next question. Würdest du das Graham Potter machen? Viel interessanter finde
ich. Ja, würde ich auch. Ja, würde ich auch, weil ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, Graham Potter ist jetzt wie lange raus aus dem Job? 1,5 Jahre fast?
Ja, ungefähr.
Klar, macht natürlich Fernsehzeugs und so, macht er auch ganz gut. Aber bei den letzten Jobs, die eine Etage höher sind, also ich sage jetzt mal Big Six Plus, kommt er nicht mehr vor in den Überlegungen. Klar, gab es immer mal wieder auch im Ausland Überlegungen, ob man den nicht eventuell nehmen könnte, angeblich sogar ja auch teilweise in Deutschland und so weiter und so weiter. Okay, mag alles sein, aber ich würde auch tippen, wenn jetzt heute, also ich weiß jetzt eh nicht, wer von den Big Six den Trainer entlassen würde oder auch nicht von den erweiterten Big Six mit Eddie Howe und mit Unai Emery bei Villa und bei Newcastle. Aber selbst wenn, die einzigen, die sich wahrscheinlich mit ihm beschäftigen würden, wäre Tottenham. Das ist das einzig halbwegs realistische Szenario. Und ich würde tippen, dass mit der Vergangenheit bei Chelsea, das für Tottenham nicht mehr ganz so interessant ist. A. Und B, so wie es lief bei Chelsea, auch nicht so interessant. Weswegen ich denke, dass dessen Aktie, ich ist ein blöder Vergleich, aber kann sich noch an Mirko Slomka erinnern damals, als der eine Zeit lang einfach zu ein paar Jobs Nein gesagt hat, und plötzlich kommt er nicht mehr vor in den Überlegungen, weil irgendwie alle den auf einmal vergessen und sagen, naja, es wird ja schon Gründe haben, warum da nicht jemand schon früher zugegriffen hat. So dass ich denken würde, und im Übrigen auch das grundsätzlich das Potenzial, das ist ja das, von dem auch immer alle wieder erzählen. West Ham ist ein Londoner Verein. West Ham ist ein Europapokalsieger in jüngster Historie. Da ist in dem Kader schon so viel zumindest los, dass du denken könntest, ja, da kriege ich was hin mit 3, 4, 5 Ergänzungen und 2, 3 Transferfenstern, in denen ich aber auch theoretisch unterstützt werden kann, weil das Geld ist ja zu Hause im Hause Sullivan und Hause Kretinski vor allen Dingen möglich. Und dann auch noch die Academy und vor allen Dingen das Umfeld dieses Arbeiterclubs da im Osten, hast du ja mehr oder weniger fast Alleinstellung. Also ich finde nach wie vor, ich verstehe, dass da ein grundsätzliches Potenzial schlummert, und ich würde tippen, dass wenn Graham Potter die Schlüssel zu der Villa bekommt, dann würde ich das probieren wollen an seiner Stelle. Ich denke, das ist im Moment für ihn, so traurig das klingt, aber das ist für ihn im Moment das Maximum. Weil guck mal, zum Beispiel nur, das ist nur ein Beispiel, Nationaltrainerjob Englands, da galt er als der ganz sichere Nachfolger von Gareth Southgate, eines Tages. Aber jetzt, das ist ja überliefert, hatten die gar keinen Bock mehr auf ihn. Und das wird ziemlich sicher zusammenhängen mit den jüngsten Ereignissen rund um ihn, die zum Teil auch einfach nicht da waren, medial betrachtet, weil er natürlich auch ein ruhiger Typ ist, der jetzt nicht in jedem Stadion sitzt und so weiter, sobald mal jemand wackelt. So dass ich glaube, ich halte das ist Win-Win im klassischen Sinne für beide.
Ja, also wie gesagt, ich habe das schon mal, also zwei Dinge, ich glaube Torben hat uns geschrieben, wenn mich alles täuscht, der schreibt uns sehr häufig übrigens, liebe Grüße, hat Uli nicht gesagt, das wäre der Perfect Fit, ich glaube, du hast es wirklich mal gesagt.
Kann schon sein,
ja. Mein Tipp war aber irgendwann mal, das habe ich doch auch gesagt, ich hätte gedacht, dass er das Tottenham macht, und ich sehe den irgendwann auch mal bei Tottenham, und ich glaube, das wird auch irgendwann mal passieren, da bin ich mir fast sicher.
Ja, das wäre wahrscheinlich das einzige Embargo, dass Camp Potter, dadurch, dass das jetzt auch so durch die Medien geistert, also ihr wisst ja, wie das läuft im Fußball. Das ist ja nicht zufällig. Tim Steiten ist kein Vollidiot und Graham Potter ist auch kein Vollidiot. Das heißt, dass dieses Bild geleakt worden ist, das stößt schon auf gegenseitiges Interesse. Der eine möchte ganz gerne vielleicht einen gewissen Druck ausüben und sich auch noch also zeigen als jemand, der eine Lösung parat hat, Tim Steiten nämlich, der jetzt nicht sagt, so, ach Mist, die nächsten 4 Gegentore übergehen einfach so, gehen einfach so über mein Haupt und ich schaue es mir an, sondern ich mach was. Das möchtest du ja zeigen als derjenige. Und Graham Potter möchte vermutlich auch zeigen, hey, ich bin noch relevant, ich werde noch angefragt. Und vielleicht damit natürlich auch auf ein Team Druck erhöhen, das ja vielleicht auch reagieren könnte. Also das mit Ange Postecoglou, das ist im Moment zusammenbleiben ohne Liebe. Also glaube ich, das ist relativ eindeutig so. Und vielleicht sorgt das natürlich bei Tottenham auch dafür, dass man sich dann überlegt bei Daniel Levy, oh, Moment mal, bevor uns eigentlich eine sichere Option weggeht, lass uns mal einmal schnell die Köpfe zusammenstecken. Ist das noch alles was mit Ange Postecoglou? Nicht? Okay, lass uns mal lieber bei Potter anrufen, bevor er weg ist vom Fenster. Weil das wäre natürlich die offensichtliche Lösung für beide Clubs. Das stimmt. Das ist das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, dadurch, dass das jetzt schon so tagelang durch die Medien wabert und Camp Potter dürfte definitiv Interesse daran haben. Also falls er nicht denkt, ja, ich gehe zu West Ham, weil ich habe jetzt einfach lang genug nichts getan. Aber ansonsten dürfte er Camp Potter Interesse daran haben, dass das lange geht. Und das wiederum würde im Übrigen bedeuten, so wie die Informationslage, das muss ja noch nicht mal richtig sein. Ich versuche die Kontakte nochmal glühen zu lassen Richtung West Ham. Das ist jetzt logischerweise nicht der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Aber
doch, sofort anrufen. Live, ja, live Call. Also,
ich habe schon probiert, dass ich, also ich habe auch mit 2-3 Leuten gesprochen, die da unterwegs sind, die aber auch noch nicht komplett die Wahrheit kennen, sondern nur Vermutungen anstellen. Die möchte ich aber jetzt nicht raushauen, weil das wäre unseriös. Also kann natürlich auch sein, dass das Ding ist, dass Tim Steiten final auf die Füße fällt, weil dann natürlich kann man auch sagen, ja gut, das ist jetzt der zweite Trainer, den du prominent einfliegen lässt und der zweite Trainer, der es aber nicht wird und am Ende kommt Lopetegui und es wird nichts. So, das ist auch möglich. Also das hat schon auch das Potenzial, dass das ein ganz großes Oh mein Gott wird. Das darf man auch nicht vergessen. Also diese muss ja noch nicht mal was dafür können. Es muss jetzt noch nicht mal so sein, dass Steiten irgendwie was dafür kann, aber sagen wir mal, Tottenham denkt morgen, was wollen wir denn mit Ange? Lass uns mal Graham Potter anrufen, der sagt, ja, bin in London, aber bei Tottenham und nicht bei West Ham. Und dann könnte es natürlich medial relativ schnell ziemlich unsouverän wirken. Blöde Situation, würde ich sagen. Aber
also wir warten ab. Thema, glaube ich, wir haben jetzt eine halbe Stunde fast drüber philosophiert, aber es ist natürlich schon schwierig, ihr merkt das ja. Und ich glaube, dafür sind wir da, das mal ordentlich einzuschätzen, weil ich lese schon wieder Halbwahrheiten, bei denen ich mir echt denke, das gibt's nicht. Keiner hat mit irgendjemandem gesprochen. Und ihr merkt ja, wie schwierig das ist. Es sind nicht eine Partei, die entscheidet über eine andere Partei, sondern es sind mindestens 3. Und das ist wahrscheinlich sogar noch, und der Verein ist auch nicht so einfach zu erklären. Das ist nicht einfach nur ein Verein, der so, sondern es ist ein bisschen anders. Deswegen, glaube ich, wir hoffen, es einigermaßen erklärt zu haben. Next Topic. Ich glaube, so schnell geht das.
Ja, würde ich auch sagen wollen, bevor wir, also das Transferfenster ist ja sperrangelweit offen, nicht in England, noch nicht in England. Da gibt es aber logischerweise 2-3 Personalien, die wir abarbeiten müssen. Bevor wir das tun, wollen wir aber einfach nochmal einmal Chronistenpflicht tun und alles sportlich einordnen, was einzuordnen ist. Es gibt ein Team, wo die Frage fast wöchentlich gestellt wird, sind sie zurück? Dann biegen wir doch mal schnell bei Newcastle United ein und schauen mal, ob sie jetzt wirklich zurück sind oder nie weg waren oder eine Woche zurück sind, eine Woche wieder nicht. Was ist überhaupt mit Jacob Murphy? All diese Dinge.
Ja, also Jacob Murphy ist jetzt eine Personale, die mich jetzt nicht so mega interessiert, wenn ich ehrlich bin.
Ja, mich schon.
aber ja, also grundsätzlich muss man das echt mal sagen. Ich hatte Newcastle jetzt ein paar Mal, muss echt sagen, das ist richtig gut geworden. Es ist eine Menge verändert worden, auch da. Letzte Saison haben sie, um da auch mal den Bogen zu spannen, ich habe es mal rausgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die genaue Zahl interessiert, aber im Endeffekt, sie hatten sehr, sehr viele Tore. Ich glaube, die in ihrer Geschichte jahrelang schon, da, ich habe es rausgeschrieben, da. Letzte Saison 147 Tore, das ist der zweithöchste Wert der Ligageschichte, also im Sinne von kassiert und erzielt. Das heißt, in Newcastle-Spielen war immer etwas los. Viele Tore, viele Gegentore. Sie haben diese Saison sich entschieden, einfach die Verteidigungslinie ein wenig tiefer zu stellen, ein wenig mehr wieder Grit and Grind zu sein, mehr Newcastle zu sein. Das hat zeitweilen ganz gut funktioniert. Dann hatten sie große Probleme mit Verletzten und deswegen ist es immer wieder auf Halde gelegt worden. Jetzt aber merkt man halt, alle sind wieder zurück. Vor allem kann Alexander Isak mal über eine weite Zeit spielen. Anthony Gordon kann mit ihm zusammenspielen. Guimaraes und so weiter. Tonali ist momentan, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ist plötzlich jetzt der Sechser und ist der unangefochtene Sechser und macht das herausragend. Aber jetzt letztens erst einen Artikel gelesen, wieso das der Zug war, um überhaupt wieder dorthin zu kommen. Der war ja auch eine Weile raus. Logischerweise wegen seinem Wettscheiß, aber halt auch, weil er danach dann auch so ein bisschen Ungnade gefallen ist und auch sportlich andere besser waren. Seitdem er aber wieder da ist, läuft es herausragend. Dazu dann jetzt eben Alexander Isak mit, jetzt muss ich mal ganz kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele am Stück getroffen in der Liga. Unglaublich eigentlich. In einem Spiel sogar 3, das heißt 10 Tore in den letzten 7 Spielen in der Liga. Und jetzt glaube ich ja auch herausragend gespielt wieder im EFL Cup gegen Arsenal, wo sie ja auch gewonnen haben. Und das, obwohl der Ball so schlecht war. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Uli? Hast du mitbekommen?
Ja, klar.
Überragend. Also beide Mannschaften spielen mit dem gleichen Ball. Ein Trainer beschwert sich über den Ball. Es ist schon super lustig. Kurioserweise der halt nicht getroffen hat. Aber auch da hat er ja getroffen. Der ist momentan in einer herausragenden Verfassung. Und das ist halt das, wir haben es ja immer gesagt, das ist einer der besten Stürmer. Und ich gehe da jetzt momentan, ich habe letztens den Take gesehen, Alexander Isak ist Pound for Pound der beste Stürmer der Premier League momentan. Und ich glaube, das ist so. Also wenn du wirklich Mittelstürmer wärst, jetzt nicht irgendwie Mo Salah oder ja, so, aber wenn du wirklich Pound for Pound gehst und sagst, was ist so All-Around-Game, ist er, glaube ich, momentan der beste Spieler der Liga, als der Mittelstürmer. Gehe ich voll mit. Also da kann Haaland momentan nicht mithalten mit seinem All-Around-Game, mit dem, was er insgesamt macht. Und,
ja,
und das ist einfach nicht jetzt auch selbst Tore. Also nur mal, wir reden jetzt über eine Phase. Wir reden jetzt nicht über seine ganze Karriere, sondern wir reden über die letzten, über das letzte Monat. Ja, letzten Monat kann man sagen.
Ja, ich glaube, den Zeitraum könnte man wahrscheinlich auch sogar die ganze Saison überwählen, wenn man jetzt nur Mittelstürmer nehmen würde, dann und vor allen Dingen auch, ich sag mal, Passform in die heutige Zeit, das ist ja das Profil, das jeder sucht. Ich sage immer so, dieses du hast einen, also dieses Wingerische sozusagen, was du hast, die Länge von Isak, aber dann das Bewegungstalent, trotzdem die Technik, den Riecher, und wenn er gesund bleibt halt, dann könnte man schon auch sagen, ja. Also wahrscheinlich, logisch, wenn du Haaland kriegst, nimmst du Haaland. Das ist ja immer klar. Und da wird es keinen einzigen Typen auf der ganzen Welt geben, der sich anders entscheidet. Keinen. Auch nicht Newcastle. Keinen. Aber wenn man jetzt in der Theorie sagt, du musst mal jemanden an die Wand zeichnen, der da hängt, den du verpflichten wollen würdest, profilweise, dann wird es wahrscheinlich eher der Typ Isak sein. Dadurch, dass Haaland aber in den Eigenschaften, in der Ausprägung halt existiert, wird es immer Haaland sein. Aber in der Saison, da bin ich schon bei dir, kann man den Case aufmachen, dass das im Moment der all-around stärkste, wahrscheinlich auch wichtigste Stürmer ist, den es gibt. Das stimmt schon. Ja. Ich finde immer, also du hast ja schon gesagt, Tonali, Bruno Guimaraes, das haben wir ja vor Anfang letzter Saison schon gesagt, das könnte die Lösung sein. Wir haben ja im Fabian Scher Podcast auch mit ihm darüber gesprochen. Da also, war ja sehr erstaunlich.
Gordon, dürfen wir nicht vergessen.
Anthony Gordon, klar,
Alter,
bleib noch mal schnell. Ja, ich bleib noch mal schnell bei den,
ja, ja,
bei den beiden Mittelfeldspielern
boah,
und Aufbau. Ja, ich bleib noch mal schnell bei den beiden Mittelfeldspielern, weil wir haben ja mit Fabian Scher, also fand ich sehr erstaunlich, dass er nicht irgendwie politisch versucht hat, drumherum zu lavieren, sondern an sich ziemlich klar gemacht hat, ja, das stimmt, dass sie im Aufbau ihre Schwierigkeiten haben und dadurch halt häufig vom Gegner zu erwischen sind. Und wenn, das haben wir es ja gesagt, Anfang der letzten Saison, wenn die beiden zusammen spielen würden, ich dachte ehrlich gesagt in anderer Ordnung eben, also nicht 6 und 8, Tonali und Guimaraes, sondern eher andersherum, aber ist irgendwie sinnvoll, das gerade so zu gestalten und funktioniert ja auch, dann könnten die natürlich einfach ein ziemlich komplettes Mittelfeld sein. Und das ist jetzt eingetreten. Ich finde aus dem Grund die Jacob Murphy-Personalie spannend, weil, also es gibt ja gleich ein paar Probleme bei Newcastle, die man angehen müsste. Also ein Innenverteidiger werden sie alleine langfristig brauchen, auch wenn Botman jetzt natürlich langsam zurückkommt. Okay, aber Lascelles ist, glaube ich, nicht mehr für die Zukunft. Burn, auch Scher ist auf der falschen Seite der 30, das ist klar. Kieran Trippier möchte weiterhin was Neues machen, dann müssten sie vielleicht auch da überlegen, auch wenn Livramento natürlich einen großen Schritt gemacht hat, klar. Aber vor allen Dingen die Position, auf der nichts los ist, ist halt die von Jacob Murphy oder die des rechten Wingers sozusagen. Und just in dem Moment, und das ist eigentlich immer so bei Jacob Murphy, just in dem Moment, wo man über seine Zukunft A diskutiert, was so die Vertragsverlängerung betrifft, oder aber man irgendwie sagt, okay, da kommt jetzt wieder jemand, dann hat er plötzlich wieder 6 Wochen, in denen er aussieht, als wäre er die Lösung. Und würden Sie sich jetzt entscheiden, auch, also PSA spielt ja weiterhin eine ganz große Rolle bei Newcastle United, das weiß man ja auch, Almiron wird aber eventuell noch gehen, zum Beispiel. Und dann ist die Frage, machen Sie überhaupt was? Wenn ja, in welcher Größenordnung können Sie was machen? Torwart ist auch weiterhin ein Problem. Da haben Sie jetzt, Dubravka wird ja Richtung Al-Shabaab gehen. Die Rondo-TV-Zuschauer wissen schon, dass es mein neuer Lieblingsverein ist. Jetzt geht's nämlich los mit der Revolution da. Auch da ist die Frage, was machen Sie? Weil Flachodimos seltsamerweise gar keine Rolle spielt, obwohl er der Rekordtorhüter ist. Das hängt wiederum zusammen mit der Bilanzgeschichte, dass man dann Anderson zu Nottingham hat ziehen lassen, Homegrown-Player, und dann aber Flachodimos abgenommen hat. Also das ist eher eine politische Entscheidung gewesen. Aber Jacob Murphy hat wieder seine 4 Wochen, 5 Wochen gerade drin. Und das ist auch ein gehöriger Grund für mich, dessen Kreativität in Anführungszeichen, die, glaube ich, eher durch Rambock-Dasein stattfindet.
Ja,
aber ist für mich auch ein
Flanken,
Grund,
aber ja, trotzdem, ja, ja, klar.
Ja, aber er macht Dinge möglich. Ja, also absolut. Das ist auch kein Spieler, also das ist so der Klassiker, den würdest du dir never ever holen als Newcastle United inzwischen. Damals ja, aber jetzt nicht.
Ja, aber es gibt auf der anderen Seite auch einen Grund, warum du ihn nicht gehen lässt. Das muss man ja auch sagen.
Vielleicht, ja, das ist jetzt die große Frage, aber ist die Frage, ob man ihn ersetzt oder nicht. Also ich bleibe weiterhin dabei, Newcastle, an dem, die haben leider auch immer schlechte Tage mit drin, aber an einem guten Tag, wenn alle gesund sind, ist es so unangenehm, die zu spielen, und wenn die Passqualität dazu, genau, käme, ja, das war immer mein Problem mit denen, dann sind sie für mich weiterhin Champions League Aspirant sogar.
Ja, und vor allem, jetzt kommt ja eine Sache dazu, die halt momentan, das ist ja auch dem Spielplan geschuldet, und auch wenn ihr euch mal anschaut, gegen wen die jetzt gespielt haben, die haben jetzt am Stück gespielt gegen Aston Villa, Manchester United, gegen Tottenham, sie hatten im Dezember Liverpool, sie hatten Arsenal, sie hatten Chelsea jetzt vor kurzem. Anthony Gordon wirkt kurioserweise immer in den großen Spielen noch eins besser. Und es sind viele große Spiele momentan. Und das ist dummer Zufall, aber der holt sich da nochmal extrem raus. Es sind Spiele, die ihm einfach liegen auch, weil er natürlich dann dagegen gehen kann, und super verteidigen kann, Bälle erobern kann, dagegen gehen kann. Dann Isak bleibt fit. Super wichtig. Der ist momentan, wenn er fit ist, dann merkst du, wie der von Mal zu Mal an Rost verliert und von Spiel zu Spiel an Spiel-IQ gewinnt. Also ich habe es teilweise gegen Manchester United. Schaut euch die erste halbe Stunde von Alexander Isak an. Der muss Note 10 von 10 kassieren in diesen ersten 10 Minuten. Muss auch, okay, der muss wahrscheinlich noch ein Tor mehr schießen. Trotzdem, das war herausragend, was der gemacht hat, wie der sich ins Spiel eingebunden hat, wie der sich fallen hat lassen, wie der verteilt hat, wie der Duelle gewonnen hat, wie der in die Tiefe gekommen ist. Das ist ein unglaublich, vor allem auch, du siehst den und denkst dir, ja, es hat ein Lauch. Nee, das ist der gar nicht. Der gewinnt Kopfballduell um Kopfballduell. Der hat ein Timing, einen Riecher. Ich habe immer gesagt, ich finde, das ist ein super guter Stürmer, aber mir hat der Abschluss gefehlt. Den kriegt er jetzt auch mehr und mehr mit seiner Selbstsicherheit und so weiter und so fort. Du merkst den wieder an, er kommt zurück und wird von Spiel zu Spiel in allen Belangen immer einen Ticken besser. Und das macht halt aus. Jetzt verstehe ich auch, was alle an dem immer gesehen haben. Als Stürmer schaust du schon immer drauf, ich habe früher selber Stürmer gespielt, du schaust immer schon, wo bewegt er sich hin, wie bewegt er sich hin, wie ist der Abschluss. Da hatte ich immer so ein paar Fragezeichen, haben ja auch damals diskutiert, Uli, weiß ich noch, als Arsenal den mal wollte, habe ich schon gesagt, naja, ich glaube schon, dass der passen kann, aber momentan fehlt mir der Abschluss. Den hat er jetzt absolut gezeigt, oh mein Gott. Und wie, ich bin selten so überzeugt von dem wie momentan, weil der Unterschied Spieler ist. Du merkst dem an, er ist immer einen Schritt voraus, der ist in keiner Situation überfordert, ganz im Gegenteil, er ist immer seine Situation eins voraus, sei es in einer Kombination, sei es einfach mit einer Finte, sei es mit einem Pass, sei es aber auch mit, ich laufe in den Strafraum rein und bin einfach nur frei und komme zum Abschluss. Das ist herausragend, was der momentan macht, und solche Geschichten haben wir fast allen Positionen. Tonali haben wir gesagt, Guimaraes haben wir gesagt, selbst Willock kommt langsam aber sicher wieder, Gordon, Murphy, du hast in der Defensive, Botman ist zurück, super wichtig, weil haben wir auch diskutiert, die braunen Innenverteidiger, sie haben einen, Lewis Hall ist eine der Geschichten dieser Saison, hatten wir ja auch letztens als einen der Aufsteiger in dieser Saison Nationalspieler geworden, hat in wichtigen Spielen Spieler wie Bukayo Saka keinen einzigen Torschuss zugelassen und so weiter und so fort. Du hast jetzt, wenn du dir die Bank anschaust, auch wieder ein paar Typen draußen, wo du sagen kannst, okay, kann man auch mal bringen, kann man mal wechseln, super, Harvey Barnes und so weiter und so fort. Also das ist echt, umso fitter die werden,
umso mehr die eingespielt werden, umso mehr Spieler fit bleiben, umso mehr von diesen Unterschiedsspielern fit bleiben, umso besser ist diese Mannschaft, ist ja ganz, ganz klar. Eddie Howe hatte auch schon seine Probleme, der wurde auch schon stark kritisiert. Jetzt sieht man, warum das einfach ein guter Trainer ist und ein guter Typ ist. Und es macht momentan wirklich Spaß, Newcastle zu sehen, sage ich ehrlich. Die sind wieder da, wo sie vor, wann war das? 2 Jahren waren, als sie wirklich die ganze Liga genervt haben. Da sind sie wieder. Deswegen Respekt, eins der spannendsten Teams der Liga momentan, muss ich echt sagen.
Gerade in dem Moment im Übrigen, also wir nehmen auf, 16.19 Uhr am Mittwoch ist West Ham mit der Meldung rausgekommen, Julian Lopetegui ist nicht mehr Trainer, passt also wunderbar und bekräftigt nochmal, was wir gesagt haben, haben wir ein Glück, dass wir ihn eine halbe Stunde umsonst aufgenommen haben. Alles gut.
You see what we do.
Gut, dann biegen wir noch einmal schnell beim Überraschungsteam, das glaube ich muss man so sagen. Dem Überraschungsteam wahrscheinlich inzwischen, wir haben ja schon, also wir müssen jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig tief eintauchen, weil haben wir auch schon in der Jahresnachschau, Rückrundennachschau getan, aber wir müssen schon nochmal bei Nottingham wahrscheinlich kurz vorbeigucken, weil es immer wieder erstaunlich ist.
Darf ich dir einen Fakt näher bringen, mein Premier League lastiger Freund? Ich hab gestern echt geschaut, also die haben den niedrigsten Ballbesitz der Liga. Also es war mir auch nicht bewusst, dass es der niedrigste Ballbesitz der Liga war. Das, glaube ich, habe ich damals nicht aufgeschrieben. Das finde ich schon krass, dass die den niedrigsten Ballbesitz der Liga haben und trotzdem da oben stehen. Und noch einen Fakt habe ich, aber jetzt den finde ich jetzt gerade nicht. Ich habe es gestern gescreenshottet. Den muss ich noch suchen, aber ich weiß noch ungefähr, ich kann jetzt wahrscheinlich die Zahlen nicht liefern. Ich kann es sogar liefern. Nottingham hat nach 20 Spielen wie viele Punkte? 40. Weißt du, wie viel Leicester in der Meisterschaftssaison hatte? Jetzt darfst du dreimal raten.
Genauso viele.
Ja, es ist unglaublich. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Also sie haben genauso viel Punkte nach 20 Spielen wie Leicester City in der Meisterschaftssaison. Ja, damals war Arsenal 2 Punkte vor ihnen. Jetzt ist halt Liverpool 6 Punkte vor ihnen mit einem Spiel weniger. Da hat natürlich dann ist eine Mannschaft einfach besser, als Arsenal es damals war. Aber ich finde, das ist trotzdem bemerkenswert. Also das ist eine Geschichte, die, glaube ich, wird schon, wir haben es ja immer wieder schon angesprochen. Und nochmal, ich glaube, ich sage den Satz nochmal, den ich letzte Woche gesagt habe, glaube ich, dass sie das schaffen in einer gewissen Phase. Okay, aber dass sie nach einer Phase, in der sie wirklich schwach waren, wieder zurückkommen und das dann nochmal bestätigen, das ist das, was ich beeindruckend finde. Und jeder Trainer, mit dem du in der Saison, wir haben ja mit telefoniert, Fabian Hürzeler, mit Oliver Glasner haben wir gesprochen, wir haben mit mehreren Leuten gesprochen, auch mit Spielern, alle sagen, diese Saison ist echt scheiße, also verhext in dem Sinne, jeder hat seine Verletzungen, jeder hat seine komischen Phasen, es ist irgendwie ganz, ganz seltsam, ihr merkt das ja selber, wenn ihr an euren Verein denkt. Ist ein Verein gut durchgekommen, vielleicht Liverpool, aber selbst die hatten ja 2, 3 Spiele, wo es mal nicht so geklappt hat. Und weil die verhältnismäßig gut durchgekommen sind, sind die jetzt eben so weit weg. Aber sie sind die einzigen, selbst City, überlegt mal. Das ist historisch gesehen unfassbar, was City da momentan passiert, dass die eben so wegrutschen. Arsenal rutscht immer wieder weg, auch dann in der Phase, wenn man denkt, okay, ja, weil eben alle viele Verletzte haben. Es ist in dieser Saison einfach wie verhext bei allen Teams. Jetzt kann man dann muss man vielleicht mal den größeren Bogen spannen, irgendwann mal, warum das so ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Nottingham trotzdem so durchkommt und gerade so durchkommt, ist wirklich herausragend und das muss man wirklich mal, ich bin kein großer Fan von Nuno Espirito Santo, der Fußball ist super simpel, aber er ist in dieser Saison herausragend effizient und da muss man wirklich sagen, Hut ab, es ist einfach, macht Spaß, auch denen zuzusehen, auf ihre Art und Weise, es sind nicht immer die schönsten Fußballspiele, aber es ist jedes Mal trotzdem eine Underdog-Geschichte, Woche für Woche wieder es ist einfach ein gut gecoachtes Team und momentan greift alles aneinander. Wenig Gegentore, wenn man sich's anschaut, 19 Gegentore, zweitbeste Abwehr der Liga, ja, nur 29 Treffer, glaube ich, sind die wenigsten in der oberen Tabellenhälfte. Ja, der erste ist Manchester United auf Rang 13, der weniger Tore hat als sie. Aber trotzdem kommen sie durch und kriegen es immer irgendwie hin, in den Spielen effizient zu sein. Haben 4 Niederlagen erst in dieser Saison. Also das muss man echt sagen, das ist schon wirklich beeindruckend und dann Hut ab.
Ja, genau. Dann machen wir noch einmal wahrscheinlich kurz halt beim Transferfenster. Ich glaube, wir müssen vorne wegschicken. Das ist einfach so in der Premier League inzwischen, hat auch Auswirkungen auf die generellen gesamteuropäischen Transferaktivitäten. Die PSA-Regeln, die schüchtern Premierligisten schon ein. oder geben ihnen möglicherweise einfach gar keine Handlungsoptionen, weil sie wissen, die Premierligisten, dass sie es nicht so ohne weiteres ausgeben können. Deshalb ist es vergleichsweise ruhig. Es gibt ein paar Gerüchte, es gibt auch ein paar Deals und da müssen wir einmal kurz vorbeischauen. Also zum einen hast du vollkommen den richtigen Riecher bewiesen mit Rashford zu Milan. Die scheinen sich mit dem zu beschäftigen. Auch Borussia Dortmund soll mal angefragt haben. Also ich, um Himmels Willen, bei Milan...
Ein Satz noch, er soll Saudi-Arabien abgesagt haben, er soll keinen Bock haben auf Saudi-Arabien.
Ja, gut, also gibt ja wahrscheinlich auch wenig Gründe für ihn, das erstmal so zu machen, aber das kommt dann schon noch.
Das würde er nicht machen, hat er gesagt, soweit ich gelesen habe.
Ja, kann gut sein. Und also wahrscheinlich müssen wir es nicht weiter besprechen, weil warten wir es ab. Das würde ich jetzt einfach mal sagen, ums können wir dann immer noch besprechen, wenn es soweit ist, aber
genau.
Jedenfalls war das halbwegs klar, dass es so kommen könnte.
Genau,
würde,
eine Sache ist natürlich, weil es natürlich schon interessant ist, meine, ihr wisst ja, wie das gebaren ist. Jetzt werden viele sagen, boah, Dortmund und Rashford, das würde funktionieren, glaube ich auch. Zwei Punkte. Erstens, er ist in einer momentan, wie gesagt, er ist kein leichter Charakter, Thema haben wir dargelegt. Zweitens, er ist Topverdiener bei Manchester United und wer dich dieses Gehalt an den Fuß bindet, der muss schon wirklich sehr, sehr an ihn glauben oder er muss bereit sein, auf Geld zu verzichten. Und wenn wir seinen Charakter, dann kommen wir wieder bei zu Punkt 1, Regel Nummer 1, Marcus Rashford ist ein schwieriger Charakter, Regel Nummer 2, er muss auf Geld verzichten, Regel Nummer 1 wird dann in Kraft treten, er wird ein schwieriger Charakter sein und das wird er beweisen, außer natürlich, er sagt, ich habe allen etwas zu beweisen, und ich nehme jetzt einfach weniger Gehalt in Kauf. Das werden wir sehen, ob er das tut. Man muss sagen, in Festland Europa, nennen wir es mal so, wird mit anderer Währung bezahlt als auf der Insel. Und das wird er jetzt, glaube ich, würde er jetzt dann merken. Und dann werden wir sehen, was er macht. Das ist die einfache, ganz einfache Rechnung. Als Dortmund-Fan wäre ich jetzt erst einmal vorsichtig optimistisch, ob er das wirklich durchzieht, ob er sich das wirklich vorstellen kann, weil ich glaube, wenn er hört, was Dortmund sich vorstellen kann mit in Sachen Geld, glaube ich, wird die Diskussion nochmal eine andere werden.
Ja, warten wir fertig ab.
Genau, ja, aber es ist nur so mal.
Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Wir haben es mal erwähnt.
Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Dann gibt auch schon zwei Deals, die klar geworden sind. Jetzt muss ich nochmal schnell nachschauen, dass ich keinen Quatsch sage. Aber genau, also zum einen tut mir leid, dass er Inter Miami verlassen hat. Alter Söldner, Diego Gomez ist bei Brighton für 13 Millionen. Der Deal stand ja schon eine Zeit lang fest. Gibt ein paar Leihen, Ronnie Edwards zu QPR zum Beispiel. Ein paar aufgelöste Leihen auch. Ben Godfrey kommt zurück. Da freue ich mich sehr drüber. Finde nicht, dass das ansatzweise in die Richtung ging bei dem, wo es hätte hingehen müssen, auch aufgrund von Verletzungen. Und dann gibt es zwei Deals, die klar sind. Zum einen, ich bin nicht ganz vertraut mit dem Schaffen. Ich glaube, du hattest die sogar mal. Antonin Kinski ist die Nummer 2 bei Tottenham, die dann wahrscheinlich im März wieder zur Seite treten wird. Aber das war ja klar, dass die was tun würden, weil Fraser Forster auch nicht kurzfristig die Lösung, glaube ich, sein kann. Deswegen war es eigentlich fast klar. 16,5 Millionen ist natürlich ein stolzer Preis für einen tschechischen Torhüter, der bei 21 ist und dem man nachsagt, dass er spielerisch ein bisschen mehr kann als Fraser Forster, aber weniger ist ja auch fast nicht drin. Daher
ja, also weniger hätte ich gerne mal gesehen. Also ich glaube, selbst Oliver Kahn hat mehr Übersteiger in seiner Karriere gemacht als der.
Und Bournemouth macht weiterhin Dinge, die man von ihnen erwartet, holen einen jungen 19-Jährigen, nämlich Linksverteidiger, U23-Nationalspieler, auch mit dem bin ich nicht ganz vertraut, muss ich mir mal genau anschauen, aber das riecht irgendwie wieder schon sehr nach Bournemouth, dass sie da jemanden holen auf der Linksverteidigerposition, junger Mann, der offensichtlich eine große Zukunft vor sich hat. Wäre auch nicht der Erste. Die haben Juventus gnadenlos über den Tisch gezogen mit Dean Huijsen. Ja. Und vielleicht ist das Jahr, geht ja auch das in die Richtung. Das sind die zwei Deals, die...
Ja, Trent Alexander-Arnold, glaube ich, muss ich noch kurz ansprechen, weil da jetzt auch mittlerweile drüber gesprochen wird, also Transferfenster ist offen, das heißt, die Spieler können ja theoretisch jetzt unterschreiben bei anderen Vereinen und das ablösefrei. Das sind zum Beispiel eben Salah, Van Dijk und Trent Alexander-Arnold. Und Trent Alexander-Arnold soll angeblich bei Real Madrid im Wort stehen. Werden wir sehen, ob das so passiert. Ich fand das Zitat von Roy Keane, glaube ich, wirst du auch gesehen haben. Sportlich passt er eher zu den Tranmere Rovers momentan als zu Real Madrid. Es ist halt typisch Roy Keane, aber es ist halt auch epic Roy Keane. Ich musste sehr lachen drüber, weil es irgendwie schon witzig ist, dass einer das halt so auf den Punkt bringt bei einem absoluten Weltklasse-Verteidiger. Natürlich Quatsch, also Tranmere Rovers ist Schwachsinn, aber ja, er hat seine Schwächen, das wissen wir aber alle, das wussten wir alle. Trotzdem ist es ein Real Madrid-Deal, wie es Real Madridiger nicht geht. Sie holen einen Weltklasse-Spieler ablösefrei und sie holen einen Spieler mit Flair. Das passt ja irgendwie dazu. Deswegen, ich glaube, dass das passieren wird. Werden wir ja sehen, wenn ein Spieler in seinem Alter den Vertrag auslaufen lässt, das ist schon sehr, sehr gefährlich, ehrlich gesagt, weil wenn jetzt so ein Spieler wie, wir haben es ja bei Arsenal zum Beispiel, Thomas Partey oder Jorginho oder so, da ist ja fast normal, da trauen sich dann auch wenige ran, weil wer gibt dem den fettesten Vertrag ever, da musst du schon wirklich sehr verliebt sein in den Spieler. Trotzdem ist ja da so, für Partey ist ein Markt da, wie wir hören, zum Beispiel, also und so weiter und so fort. Aber bei Trent Alexander-Arnold ist der Markt ja, den kannst du innerhalb von 3 Minuten für das Doppelte, also für 80 Millionen verkaufen, was weiß ich. Deswegen, da glaube ich, wird's passieren. Ich persönlich muss sagen, ich finde es super schade, weil ich glaube, dass der das Potenzial gehabt hätte oder hat, müssen wir in der Gegenwart sprechen, bei Liverpool einfach zu einer absoluten Legende zu werden, zu einer Ikone zu werden, Kapitän zu werden, das Ding irgendwann mal zu übernehmen, in Anführungszeichen. Und bei Real Madrid, ich kann mir vorstellen, dass der dann nach 1,5 Jahren wieder zurück in England ist.
Ne, das glaube ich nicht, dafür ist er zu gut. Aber also ja, ich würde auch tippen, das ist jetzt einfach eine Überlegung, was willst du sein? Willst du die Liverpool-Ikone sein oder möchtest du mit Real Madrid 14 Champions League-Titel holen? Die wahrscheinlich, also das wäre schon, wäre schon echt, also fast gemein. Also fast ein Grund, den Player gegen die Wand zu werfen, finde ja. Ich. Aber gut.
So, also ich fände es super schade, muss ich ehrlich sagen, weil ich hätte ihn gerne einfach in der Premier League. Das ist mein absoluter, das wisst ihr ja, wir sind Premier League. Deswegen, ich mag das immer, ich hasse es immer, wenn Leute aus der Premier League gehen. Ich mag das immer nicht, weil ich mir immer denke, oh, schade. Ja, ich kann verstehen, wenn du als in dem Alter zu Real Madrid kannst und du bei Liverpool ja sowieso momentan in der Kritik stehst auf deine Art und Weise und dann auch teilweise mal raus warst und dann teilweise auch kritisiert wirst und dann ja auch, glaube ich, so ein wenig unter Wert verkauft wirst in den englischen Medien manchmal, dass du dann sagst, wisst ihr was, wenn ich hier eh sowieso nicht geliebt werde, ich übertreibe jetzt mal, der wird ja schon geliebt, aber schon auch in der Kritik stehe, dann schauen wir mal, was mein Marktwert bei Real Madrid denn so sagt, Freunde. Kann ich mir schon vorstellen, dass er das sagt und dass er das macht und man muss ja echt sagen, das ist ein intelligenter Kerl auch, so was man hört. Ich glaube schon, dass der dann auch sagt, das ist eine Chance, die habe ich nicht so häufig im Ausland zu spielen, Real Madrid, ablösefrei, die würden mich auf der Stelle nehmen, Ablöse wird, zahlt für mich jemand 80 Millionen, was Liverpool verlangen würde, 90, keine Ahnung wie viel sind, dann mache ich es doch lieber ablösefrei und nehme das mal mit und nach England zurück kann ich immer mal wieder, weil die nehmen mich schon, kann ich verstehen, also aus Spielersicht kann ich das nachvollziehen, dass du sagst so und so, für Liverpool finde ich schade, für die Premier League finde ich schade, für uns finde ich schade, aber insgesamt kann ich das nachvollziehen. Beim 26, ja. Ich hatte ihn jetzt auch noch mal 2 Jahre jünger im Kopf, ehrlich gesagt. 26 ist natürlich dann auch schon Alter, da kannst du es machen.
Ja, wie du sagst, du müsstest wahrscheinlich, weil das nächste Mal, also wenn er bei Liverpool unterschreiben würde, dann wäre es wahrscheinlich ein 4-Jahres-Deal mindestens, vielleicht sogar eher 5. Und dann kannst du halt den ablösefreien Deal jetzt nicht mehr einfach so ohne weiteres machen. Das heißt, das ist jetzt die Chance wahrscheinlich für ihn. Real ist ja auch nicht immer ganz ohne weiteres machbar, dass die das Gehalt einfach so auf den Tisch legen. Die haben da ja auch gewisse Regularien in Spanien inzwischen, so die selbst auferlegten, also Liga selbst auferlegten Salary Caps und so. Das heißt, das ist wahrscheinlich once in a lifetime, so wie die Sterne jetzt gerade stehen. Deswegen verstehe ich auch, dass er 3-4 Mal überlegt. Er hat ja selber schon gesagt, das finde ich übrigens ein sehr gutes Statement. Die 3-4 Verlängerungen, die er bei Liverpool hingelegt hat, die hat er auch nicht in der Öffentlichkeit diskutiert. Deswegen wird er sich dazu nicht äußern. Es ist eh alles Spekulation im Moment, aber ich mag es nachvollziehen, dass er drüber nachdenkt.
Trotzdem schade. Also ich sag's nochmal.
Ja, ist ja großer Konjunktiv, aber es wäre sehr schade, das stimmt, ja. Wäre aber im Übrigen bei allen dreien schade. Also eigentlich müssten die versuchen, logischerweise alle drei zu halten, weil sind eigentlich alle unersetzbar, würde ich fast mal sagen.
Ja.
Aber gut, anyway, es gibt noch das große Thema, das gehört jetzt weniger in unseren Podcast rein, aber logischerweise ist Manchester City auf der Suche. Aber Echeverris Leihe ist erstmal abgelaufen, das heißt, der kehrt zurück. Mal sehen, was sie mit dem machen, ob sie ihn nochmal verleihen oder behalten. Dann gibt es die Frage, was machen sie mit McAtee? Verkaufen sie ihn? Gibt es großes Interesse aus der Bundesliga, auch von Fulham, was ich unglaublich gut finden würde, wenn ich ehrlich bin. Es wäre wieder so ein richtiger Fulham-Transfer. Und. Also diverse Gerüchte mehr. Wir kümmern uns dann versprochen, wenn es soweit ist, solltet ihr euch zu McAtee grundsätzlich Fragen stellen, dann lege ich euch die sozialen Netzwerkkanäle von Rondo TV ans Herz. Da haben Benny und ich den mal eingeschätzt, so grundsätzlich, was mit dem zu tun und zu lassen wäre. Kleiner Spoiler. Wäre ich City, würde ich es mir in der aktuellen Phase gut überlegen.
Ich habe das auch immer gesagt, ich verstehe es nicht, warum der nie eine Chance bekommt. Ich verstehe es nicht.
Ja, zumal halt, also ich meine,
er sagt, ich hoffe,
dass
Spieler,
sie gebrannt sind.
Er hat keine Spieler, genau. Er hat keine Spieler, der hat Premier League-Niveau bewiesen bei Sheffield. Jetzt nicht irgendwie bahnbrechend, dass man sagt, genial, aber gutes Premier League-Niveau, alles in Ordnung. Und dass du ihn gar nicht reinwirfst in einer Phase, in der du sagst, wir haben keine Spieler, ich werde es nicht verstehen. Und wie du sagst, Uli, dann spielt der nächstes Jahr irgendwo und kostet plötzlich, hat einen Marktwert von 30 Millionen und du denkst dir, ach du Scheiße. Wahrscheinlich hat er das schon, oder? Was hat er?
Ja, das, also ich würde tippen, dass man so zwischen 20,
hat er, ja, genau, für 20
zwischen 20 sein, ja, und 30 wahrscheinlich zahlen müsste, je nachdem, woher
aber
das Angebot
das
kommt,
auch kannst du auch
nochmal
auch
in die Höhe steigen. Ja, also ich hoffe, die sind gebrannt genug, nachdem sie ja Cole Palmer im Nachhinein verschenkt haben, was damals niemand gedacht hat, aber so ist es.
Aber das Level hat er nicht.
Noch mehr verschenkt hat.
Das Level hat er nicht.
Ja, wer weiß das? Also ich glaube, wer hat schon das Level von Cole
genau,
Palmer?
Genau, ja, genau.
Aber also es gibt schon die Welt, in der ich mir vorstellen könnte, dass wir in zwei Jahren sagen, na, McAtee ist well-rounded 8 und für so jemanden musst du dann auch 50 Millionen zahlen. Das ist nicht ausgeschlossen.
Naja, aber genau, ja, das kann sein.
Dass das so ist. Genau, ich glaube, das war's für diese Woche. Nächste Woche ist FA Cup, das heißt kein Premier League Wochenende, das heißt kein Click and Rush, nur dass ihr es schon mal gehört habt. Es sei denn, es passiert irgendwas ganz Wildes noch, dann kann schon sein, dass wir uns mal irgendwie irgendwo melden. Aber ansonsten gehen wir auch mal in die Pause, die es eigentlich nicht ist, aber in die Pause.
Sollen wir noch kurz einschätzen, was wir, welches nächste Spiel ist, machen wir nächste Woche, oder? Macht der ganze Nier
dann irgendwie so. Ja. Also in der englischen Woche dann, eigentlich streng genommen sehen wir uns ja gar nicht mehr, ne, vorher.
Ah ja, stimmt, genau, deswegen können wir sagen. Ich weiß, ich muss es nachschauen, ich glaube, ich
bin aber auch gar nicht sicher.
Also ich kann es ich weiß auf jeden Fall, das ist ja schon eine verhältnismäßig große Ankündigung. 15.01. seht ihr mich wieder, hört ihr mich wieder, 21 Uhr, soweit ich das jetzt richtig gelesen habe. Und jetzt werdet ihr Augen machen, beziehungsweise ich habe Augen gemacht, als ich das gelesen habe. Arsenal gegen Tottenham. Ich habe schon so ein kleines Vögelchen zwitschern gehört, dass ich das machen darf. Arsenal-Tottenham, ihr wisst, das ist als Kind immer eins meiner Lieblingsspiele gewesen. Ich sage auch immer wieder, wenn ich gefragt werde, was war so mit das größte Spiel? Arsenal gegen Tottenham ist immer so eins dieser Spiele gewesen, die ich immer mal machen wollte, weil ich das Kind dann immer so cool fand. Deswegen bin ich sehr, sehr froh darauf, das machen zu dürfen. Und am nächsten Tag Manchester United gegen Southampton. Das weiß ich auch noch.
Muss schnell schauen. Ich glaube, ich habe am 14. Chelsea gegen
15.01.
Bournemouth.
Was ist das für ein Datum eigentlich?
Ja, das stimmt schon. Das ist nach dem FA Cup geht's los mit Dienstag, Mittwoch wieder.
Okay. Jetzt muss ich gerade nachschauen. Ja, ich dachte, das kam jetzt irgendwie komisch vor, weil ich danach dann zweite Liga. Hä, wie kann das denn sein? Mittwoch, Donnerstag, zweite Liga danach dann. Aber dann ist zweite Liga der Freitag, verstehe. Okay, genau. In diesem Sinne, ihr habt, jetzt wisst meint schon mal. Und dann hören wir uns die Tage wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Länderspielpause, wunderschöne FA Cup Pause und so weiter und so fort. Und sage Tschüss, bis bald.